Wer sich jeden Tag um den Zustand der Welt sorgt, sollte vielleicht mal bei sich selbst anfangen. Du hörst Healthwise, also gehörst du vermutlich zu den Menschen, die sich ernsthaft für Gesundheit interessieren. Nicht im Sinne von noch ein Superfood, sondern eher, wie bleibe ich halbwegs fit, während die Welt um mich herum kollektiv durchdreht. Kleiner Lifehack am Rande, gute Supplements können helfen. Nicht gegen den Irrsinn da draußen, aber vielleicht gegen die innere Erschöpfung. Darum gibt es jetzt 10% auf alles bei sunday.de. Einfach healthwise10 eingeben, großgeschrieben, logisch, und sich selbst mal wieder was Gutes tun. Keine Angst, Bundles bleiben ausgeschlossen, so viel Seriosität behalten wir. Healthwise10 für alle, die sich zwischen Meetings, Müdigkeit und Mikroentzündung doch nochmal um sich selbst kümmern. Und jetzt viel Spaß mit der Folge oder wie man sagt, Selfcare, aber bitte mit Verstand.
Man denkt dann, ah ja, das ist bestimmt gesund, aber letztendlich sind es trotzdem verarbeitete Lebensmittel. Und genau ist es ja auch so bei der veganen Ernährung. Man kann sie gut durchführen, gut supplementieren, viel Gemüse und viel Hülsenfrüchte für Protein essen. Oder wir essen die ganze Zeit Fertigprodukte und sagen, ja, wir sind vegan, aber haben dann natürlich viel krassere Mängel, als wenn wir uns gut ernähren.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast präsentiert von Sunday Natural. Mein Name ist Jason Raffington und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Die Welt der Nahrungsergänzungsmittel ist für viele ziemlich komplex. Deshalb widmen wir diese Podcast-Episode ganz euren Fragen rund um das Thema Supplemente. Wir hatten euch auf Social Media gebeten, uns eure Fragen zuzusenden und diese werden wir jetzt beantworten. Unterstützen wird mich dabei Elisabeth Seidel. Schön, dass du da bist und dass wir mal wieder gemeinsam eine Episode aufnehmen können.
Ja, freue mich auch.
Sehr gut. Bevor wir starten, einen kurzen Disclaimer. Die Inhalte dieser Episode dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine medizinische Beratung oder individuelle Therapieempfehlungen dar. Auch wenn wir auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer Erfahrungen sprechen, können wir natürlich eure gesundheitliche Situation nicht einschätzen. Das heißt, bevor ihr Änderungen in eurem Einnahmeplan macht oder eure Nahrungsergänzungsmittel anpassen wollt, empfehlen wir immer, einen Arzt oder eine Ärztin vorher zu konsultieren. Genau, dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit der ersten Frage. Wie oft sollte man die Blutwerte messen lassen, wenn man Supplements zu sich nimmt?
Spannende Frage. Wird ja auch häufig gestellt, auch bei mir in der Praxis. Also ich empfehle tatsächlich ja immer für Supplementation wirklich mal zu gucken, was mein Bedarf ist. Wenn ich jetzt keine Probleme habe und es mich einfach nur interessiert, dann würde ich sagen, vielleicht einmal im Jahr, vielleicht alle 2 Jahre. Untersupplementation ja dann tatsächlich einmal im Jahr. Und wenn ich therapeutisch arbeite, ist ja ein Unterschied dazu, wenn ich präventiv arbeite. Also therapeutisch muss das natürlich so ein bisschen engmaschiger kontrolliert werden. Wenn ich jetzt Probleme habe mit meiner Schilddrüse zum Beispiel oder mit meinen Leberwerten, dann kontrolliere ich das ja engmaschig, wenn ich das auch mit Supplements behandle. Wenn es aber jetzt so ist, dass ich es präventiv mache, ich interessiere mich für meinen Zustand, ich habe einen Mangel festgestellt in einem Laborergebnis, dann gucke ich nach 3 Monaten, okay, wie ist der aktuelle Stand? Kann man vielleicht die therapeutische Einnahme so ein bisschen reduzieren und muss nicht mehr Hochdosis gehen? Aber tendenziell würde ich sagen, ohne Beschwerden wird vielleicht einmal im Jahr reichen. Bei Vitamin D zum Beispiel, da haben wir ja einen höheren Bedarf im Winter. Da messe ich einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, um dann wirklich anzupassen, Sommerdosis, Winterdosis. Aber wer sich mehr dafür interessiert, wir hatten ja schon mal einen Podcast zusammen. Welche Folge war das? Ich glaube, Folge 29. Der kann gerne da nochmal reinhören. Und da sprechen wir ausführlich über Mikronährstofftestungen. Okay, nächste Frage. Zu welcher Tageszeit sollte ich welche Supplemente nehmen und was darf ich kombinieren?
Auch eine sehr häufige Frage. Also ich würde sagen, die Tageszeit ist bei den meisten Supplements nicht so relevant. Es gibt ein paar Ausnahmen, also zum Beispiel Nährstoffe, die den Energiestoffwechsel anregen, sollten wahrscheinlich nicht vorm Schlafengehen eingenommen werden. Dazu würde ich beispielsweise den B-Komplex zählen, aber auch Selen und Jod, die die Schilddrüse anregen können, sollten vielleicht nicht direkt vorm Schlafengehen eingenommen werden. Gleichzeitig sollten Produkte, die uns müde machen sollen, beim Schlaf helfen sollen, natürlich nicht morgens nach dem Aufstehen eingenommen werden. Dazu gehört dann beispielsweise Melatonin. Und bei den meisten anderen ist es im Grunde nicht so relevant. Viel wichtiger ist es, Supplements regelmäßig über einen längeren Zeitraum einzunehmen. Wenn ich dann einmal was morgens einnehme, was ich sonst immer abends einnehme, dann ist das nicht problematisch für den Körper. Aber wichtiger ist es eben, dran zu bleiben. Also ich würde die Supplements so einnehmen, wie es in meinen Tagesplan am besten passt. Für manche Leute ist das morgens, alle auf einmal morgens, dann hat man es hinter sich und andere verteilen sie gerne über den Tag. So mache ich das tatsächlich gerne. Genau, also bis auf die paar Ausnahmen ist man da recht flexibel. Der zweite Teil der Frage, was kann zusammen eingenommen werden?
Ja, was darf man kombinieren?
Okay, auch eine häufige Frage. Da würde ich auch sagen, die meisten Supplements kann man kombinieren, denn auch in unserer Ernährung nehmen wir ja viele Nährstoffe gleichzeitig auf. Häufig ist da die Angst, auch hemmen sich nicht bestimmte Mineralstoffe gegenseitig. Das kommt daher, dass manche Mineralstoffe über den gleichen Aufnahmeweg, den gleichen Transporter aufgenommen werden. Und wenn man eben zu hohe Dosen dieser Mineralstoffe gleichzeitig nimmt, können sie sich ein bisschen hemmen. Das heißt nicht, dass sie sich komplett neutralisieren und verpuffen und gar nichts ankommt, aber es kommt vielleicht ein bisschen weniger an. Aber das gilt eben nur für diese Hochdosen. Also wenn ich zum Beispiel hochdosiertes Eisen mit hochdosiertem Zink einnehme, das könnte dann zu Hemmungen führen, aber das wird generell eh nicht empfohlen, weil die Verträglichkeit da dann auch nachlässt. Also wer das schon mal versucht hat, da wird einem schnell übel. Deshalb sollte man dann hochdosierte Mineralstoffe lieber zeitlich getrennt voneinander einnehmen. Aber bei Multipräparaten, wo auch viele Nährstoffe drin sind, sind die Dosierungen in der Regel nicht so hoch, dass es problematisch wäre. Abgesehen davon gibt es manche Bindemittel, wie zum Beispiel Aktivkohle, die ich jetzt auch nicht mit anderen Mineralstoffen oder Vitaminen kombinieren würde. Abgesehen davon kann man eigentlich ziemlich vieles kombinieren, solange man es verträgt. Ja. Nächste Frage. Welche Produkte sind gut für den Darm?
Also da gibt es natürlich ganz, ganz viel, was gut für den Darm ist. Natürlich ein bisschen die Frage, was will ich erreichen? Ne? Habe ich ein Problem mit meiner Darmschleimhaut, dann wäre es ratsam, okay, ich brauche Glutamin, ich brauche Zink, ich brauche ein paar B-Vitamine, Phosphatidylcholin. Habe ich jetzt Probleme mit meiner Besiedelung, ist die Frage, habe ich eine Überbesiedelung, dann kann es vielleicht helfen, was Antimikrobielles zu nehmen. Habe ich zu wenig Bakterien von gewissen Spezies, dann würde ich sagen Probiotika, Präbiotika, also Ballaststoffe auch, das kann man auch ganz, ganz gut mit Ernährung positiv beeinflussen, viel Gemüse, ballaststoffreiche Kost, aber auch fermentierte Lebensmittel. Habe ich Probleme mit Ballaststoffen und mit fermentierten Lebensmitteln, dann sollte ich gegebenenfalls einen Therapeuten aufsuchen. Ja, da ist die Frage, was will ich erreichen? Und dann kann ich meine Supplementation darauf anpassen. Wobei ich natürlich meistens nicht weiß, habe ich ein Problem mit meiner Darmschleimhaut. Bei manchen Sachen ist es offensichtlich, aber sonst muss ich das natürlich testen lassen, ne? Okay, eine weitere Frage, das hat mich tatsächlich noch nie jemand gefragt. Irgendwelche Supplements, die besonders gut für Kampfsport geeignet sind oder Wettkampfverletzungen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also generell Sport, aber natürlich dann auch Kampfsport. Da würde ich als erstes an Protein, essentielle Aminosäuren und Kreatin denken. Also einerseits zum Muskelaufbau, aber auch zur Geweberegeneration. Dann kommen sicherlich auch wegen Verletzungen proteolytische Enzyme in Frage. Die nimmt man am besten zwischen den Mahlzeiten oder nüchtern, denn wenn man sie vor den Mahlzeiten nimmt, helfen sie uns bei der Verdauung, aber wenn wir sie nüchtern nehmen, helfen sie eben auch bei der Wundheilung. Zur Wundheilung ist auch wichtig, Vitamin A, Vitamin C, Zink und Kupfer einzunehmen. Arginin kann auch sehr hilfreich sein. Und bei Wettkampfverletzungen, wenn ich jetzt an Kampfsport denke, an MMA, an Judo, Boxen, da kriegt man ja auch immer mal Schläge auf den Kopf oder fällt auf den Kopf, bei einem Judo-Wurf zum Beispiel. Und das führt natürlich oder kann zu Neuroinflammation führen. Das heißt, die Zellen in unserem Gehirn können auch nicht mehr so gut ATP produzieren. Und da gibt es tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, dass Kreatin hier sehr hilfreich sein kann. Denn es hilft, die Energieproduktion wieder anzuregen. Gleichzeitig wirkt es als Antioxidant im Gehirn. Bei Neuroinflammation eignen sich auch Kurkuma und Omega-3-Fettsäuren, die ja bekannt als antiinflammatorische Mittel sind. Aber auch Magnesiumtreonat, die gehirngängigste Form von Magnesium. Die wirkt auch neuroprotektiv und hilft, Entzündungen zu reduzieren. Also ich denke, damit ist man ganz gut aufgestellt. Und ich denke, Kampfsportler sollten wirklich darauf achten, sich damit gut zu versorgen. Denn regelmäßige Schläge auf den Kopf sind auf jeden Fall ein großer Risikofaktor für, wie sagt man auf Deutsch, Cognitive Decline, würde ich jetzt sagen. Probleme mit den Neuronen im Gehirn und dass man dann eben später Krankheiten entwickelt, die man nicht haben möchte. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen.
Ja, in dem Falle würde ich wahrscheinlich auch gucken, dass ich beim Osteopathen bin oder beim auch Physiotherapeuten etc. Ne?
Genau, da muss man auf jeden Fall gut aufpassen. Was hilft gegen ständige Müdigkeit? Also ich nehme an, hiermit ist wahrscheinlich chronische Müdigkeit gemeint und nicht, wenn man jetzt mal eine Woche lang schlecht schläft.
Genau, also man muss das genauer definieren. Chronische Müdigkeit ist ja Müdigkeit ab 4 Wochen lang. Wenn es länger andauert, also sage ich mal so ab 6 Monate, dann muss man schon ausschließen, dass es nicht ein Chronic Fatigue ist. Und da ist die Frage, wo kommt die Müdigkeit her? Habe ich jetzt einen Schlafmangel, weil ich keine geeignete Schlafhygiene habe? Habe ich irgendwie Schichtdienst? Habe ich hormonelle Probleme? Habe ich ein Kind, was mich nachts wach macht? Oder liegt was anderes zugrunde? Ne? Bei Chronic Fatigue, da ist es ja wirklich so, auch Erholung oder Schlafpausen, Schlaf und Erholung führen nicht zu einer Besserung des ganzen Geschehens. Und es verschlechtert sich tendenziell, wenn ich Sport treibe, wenn ich mentale Beanspruchung habe. Da ist immer die Frage, okay, was steckt dahinter? Da sollte man wirklich einen Therapeuten aufsuchen, gucken, okay, liegen hier irgendwie hormonelle Probleme drunter, eine Schilddrüsenunterfunktion, eine Autoimmunerkrankung, eine Nierenerkrankung, irgendwas mit den Nebennieren, Leber. In der traditionellen Medizin heißt es ja immer, Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Oder gibt es vielleicht gewisse Nährstoffmängel, sowas wie Eisenmangel, Q10, die B-Vitamine etc. Also da kann man ganz viel untersuchen. Selen, vielleicht auch Vitamin D, Jod. Gibt es ganz viele Möglichkeiten bei Veganern, vielleicht auch Carnitin, B12. Hier muss individuell geschaut werden oder geguckt werden, liegt vielleicht eine Infektion drunter, ein Epstein-Barr-Virus, Borrelien, Covid-Infektion. Also an alle, die an chronischer Müdigkeit leiden, die wirklich länger andauert als 6 Monate, bitte, bitte einen Therapeuten aufsuchen. Und auch so, wenn es Müdigkeit ist, die zwar durch Erholung besser wird, muss ich mich natürlich trotzdem fragen, wo kommt die her? Und da macht es auch Sinn, wirklich mal ein paar Labortests zu machen. Okay, nächste Frage. Welche Produkte sind für Kinder geeignet und ab welchem Alter?
Also wir haben, wenn ihr in unseren Shop geht, www.sunday.de, haben wir die Kategorie Gut für. Dann kommt dieses Dropdown-Menü und dort findet ihr eine Kategorie Babys und Kinder, Kinder und Babys. Und dort haben wir die Produkte aufgelistet, die wir speziell für Kinder und Babys konzipiert haben. Da findet ihr dann verschiedene Gummies, also Vitamin-C-Gummies, ich glaube probiotische haben wir auch, Zink, Eisen, die sind natürlich für Kinder ein bisschen angenehmer einzunehmen als Kapseln oder Tabletten, schmecken auch ganz gut. Und wir haben noch Vitamin B12, Vitamin D3, K2 und ich glaube, eine Sache habe ich vergessen. Genau, Omega-3 für Kinder haben wir jetzt relativ neu. Das sind die Produkte, die wir speziell für Kinder und Babys konzipiert haben. Und wir haben auch eine Podcast-Episode zu dem Thema aufgenommen. Ich glaube, das war Episode 85. Also wer mehr darüber lernen möchte, da auch unbedingt mal reinhören, das ist eine tolle Episode. Alle anderen Produkte sind für Jugendliche und Erwachsene konzipiert, was nicht heißt, dass sie nicht auch für Kinder geeignet sein können, aber da sollte die Dosierung auf jeden Fall mit einem Arzt abgesprochen werden, denn das ist dann auch wieder sehr individuell und gegebenenfalls sind die Dosierungen dann halt auch zu hoch für Kinder. Also da Rücksprache mit dem Arzt halten, ab welchem Alter welche Dosierung und welches Produkt geeignet wären.
Thema Kinder, gleich die nächste Frage. Welche Produkte kann ich einnehmen bei Schlafmangel wegen eines 10 Wochen alten Baby?
Okay, interessanterweise sind es teilweise die gleichen Nährstoffe, die auch bei Kampfsportverletzungen sinnvoll sein können, also bei Schädelhirntraumen, und zwar Kreatin. Da wurde gezeigt, dass Kreatin hilft, die Symptome von Schlafmangel zu reduzieren. Dazu gehören einerseits Müdigkeit, aber auch Konzentrationsschwäche, Probleme mit dem Gedächtnis. Also da kann Kreatin sehr sinnvoll sein. Gleichzeitig Magnesiumtrionat, hatte ich ja vorher auch schon erwähnt. Das hilft auch, unsere Stimmung zu verbessern tatsächlich. Wir kennen das ja alle, wenn wir schlecht schlafen, sind wir in der Regel nicht so gut drauf, sind vielleicht ein bisschen leichter zu stressen. Deshalb, ja, Magnesiumtrionat kann da sinnvoll sein. Und Schlafmangel führt auch zu systemischen Entzündungen und da kann dann natürlich auch Omega-3 hilfreich sein, um die Entzündung zu reduzieren. Was auch hilfreich sein könnte, sind B-Vitamine. Da habe ich jetzt keine spezifische Studie dazu im Kopf, aber für mich macht das Sinn, das Nervensystem zu unterstützen. Da ist ein B-Komplex super, genauso um den Energiestoffwechsel zu unterstützen. Und was auch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass Adaptogene, die ja häufig auch gerne bei Müdigkeit oder Erschöpfung eingenommen werden, in der Stillzeit nicht empfohlen werden. Also dazu gehören Ashwagandha und Rhodiola beispielsweise. Denn da gibt es bisher einfach kaum Studien zur Sicherheit in der Stillzeit oder in der Schwangerschaft. Also da lieber aufpassen. Genau. Was gehört zu einer Grundsupplementierung eines durchschnittlichen Menschen?
Gegenfrage, was ist der durchschnittliche Mensch?
Das habe ich mich auch gefragt. Also wenn wir überlegen, in Deutschland haben wir zum einen sehr viele Übergewichtige. Ich glaube, 50% der Bevölkerung circa ist schon übergewichtig. Das geht ja in der Regel mit diversen Nährstoffmängeln einher.
Ja, und mit Inflammation, also Entzündung natürlich auch.
Genau. Aber vielleicht hast du aus deiner Erfahrung in der Praxis ja auch schon so ein paar Nährstoffe im Kopf, die in der Regel...
Grundsätzlich ist es ja so, es gibt diese All-in-One-Produkte, die sind abgestimmt auf den täglichen Bedarf, den ein Mensch so hat. In der Realität ist es natürlich so, dass jeder Mensch einen anderen Bedarf hat. Na, deswegen bin ich ja großer Fan von Testung und dann Einstellung der Supplementation. Aber es gibt so ein paar Dinge, da sehe ich wirklich ganz, ganz häufig Mängel. Omega-3-Fettsäuren, dann natürlich Vitamin D, klar. Dann sind wir in Deutschland natürlich auch ein Selenmangelgebiet. Also Selen ist wirklich einer der häufigsten Mängel, die ich sehe. Auch Eisen ist ein ganz häufiger Mangel. Aber ja, was ist der durchschnittliche Mensch? Habe ich jetzt eine schlechte Ernährung? Schlecht in Anführungsstrichen. Ich meine zum Beispiel damit sehr viele Konservierungsstoffe, keine frische Ernährung oder ich esse zu wenig Protein. Dann bietet sich natürlich ein Proteinpulver an. Die meisten Leute essen zu wenig Protein, by the way. Habe ich jetzt eine sehr restriktive Ernährung, zum Beispiel eine vegane Ernährung, da muss ich natürlich besonders darauf achten, dass ich B12 einnehme, die B-Vitamine, Carnitin, Q10 auch, teilweise Vitamin A. Bei ketogener Diät, ich glaube, da haben wir auch noch eine Frage dazu, ne? Was da besonders fehlt. Also diese ganzen restriktiven Ernährungsformen, da haben wir eigentlich schon so ein paar Mängel, die wir ausgleichen können. Aber ich gehe davon aus, der durchschnittliche Mensch ist auch ein gesunder Mensch. Der kann auf jeden Fall so ein Multi einnehmen, würde ich behaupten. Ne? Okay, nächste Frage für dich. Ach so, was ich noch sagen wollte zur Grundsupplementierung. Du hast ja eine tolle Folge gemacht mit der Einnahmepyramide auch, Folge 47. Also wer sich dafür interessiert, für eine Supplement-Strategie, der kann da gerne mal reinhören, Folge 47. Auf Spotify. Nächste Frage. Gibt es eine persönliche Beratung?
Jein. Also wir haben einen tollen Kundenservice. Shoutout an den Kundendienst. Die Kollegen und Kolleginnen versuchen natürlich alle Fragen so gut es geht zu beantworten. Da müssen wir natürlich auch wieder erwähnen, dass wir keine individuelle gesundheitliche Beratung durchführen dürfen. Das heißt, wenn uns Fragen gestellt werden, hey, ich habe Problem XY oder Krankheit XY, können wir jetzt natürlich nicht sagen, hey, nimm das, denn wir sind keine Therapeuten bzw. dürfen nicht als solche agieren. Deshalb empfehlen wir dann in der Regel natürlich Rücksprache mit einem Arzt oder einem Therapeuten zu halten. Aber wenn es um Fragen zu unseren Produkten geht, dann beantworten wir die natürlich so gut wir können. Aber individuelle Beratungen sind in der Regel limitiert, also keine gesundheitliche Beratung, da müssen wir halt aufpassen. Und das ist, es ist naheliegend und es ist auch einfach, es ist sicherer, es wäre fahrlässig von uns zu sagen, hey, klar, nimm das, um deine Krankheit zu behandeln, wenn wir die Person nicht kennen, nicht wissen, wer auf der anderen Seite des Laptops oder des Computers sitzt und uns diese Nachricht schickt. Also es ist zum Schutz unserer Kundinnen.
Und man darf es natürlich.
Und man darf es nicht. Das ist nicht legal.
Man genau. Sollte es nicht.
Ja. Okay. Was sind die besten Supplements, um die Leber zu entgiften und während Keto? Hier ist die Keto-Frage, genau.
Ja, genau. Also, Thema Entgiftung. Eins meiner liebsten Topics auch. Es gibt ja verschiedene Entgiftungsphasen. 1, 2, 3. Ich starte immer damit, wirklich die letzte Phase, also wirklich die Ausscheidung zu unterstützen. Wenn ich das nicht tue, laufe ich die Gefahr, dass ich wirklich Entgiftungssymptome habe, weil bei der Entgiftung wirklich noch schädlichere Stoffe entstehen, als die Ausgangssubstanzen sind. Deswegen ist der erste Schritt, okay, ich stärke Leber, Niere, Lymphe, Haut vielleicht auch, aber vor allem auch Darm, weil die müssen natürlich letztendlich die Sachen abtransportieren. Aber was ist gut für die Leber? Alles, was sehr bitter schmeckt, würde ich mal behaupten. Artischocke, Löwenzahn, Mariendistel. Ich könnte zum Beispiel einen Tee nehmen, einen Lebertee, den es auch im Shop gibt. Ich könnte aber auch einen Extrakt nehmen aus Löwenzahn, aus Mariendistel. Oder ich könnte auch versuchen, meine Leber mit Cholin zu unterstützen, mit Zink, Selen, mit Alpha-Liponsäure, vielleicht Glutathion, Vitamin C. Genau, das sind so die gängigen Sachen, die man nutzt, um die Leber zu unterstützen.
Das ist eine ganze Menge auch schon.
Genau, jetzt der Keto-Part an dich.
Ah ja, okay, dann übernehme ich den Keto-Part. Was kann man während einer ketogenen Ernährung zuführen? Also nochmal, ketogene Ernährung ist eine Ernährung, wo 70-90% der Kalorien aus Fett kommen, also Fettquellen, und der Rest aus Protein und Kohlenhydraten. Also wir können zum Beispiel sagen 70% Fett, 20% Protein und 10% Kohlenhydrate. Und was häufig berichtet wird, dass Leute in den ersten Tagen bis Wochen nach Beginn der ketogenen Diät oder Ernährung, dass sie die sogenannte Keto-Grippe entwickeln, also grippeähnliche Symptome, Kopfschmerzen, Schwindel, also Kreislaufprobleme, Übelkeit, Energielosigkeit. Und inzwischen gibt es schon ein paar Untersuchungen dazu. Auch in der Literatur wird es schon beschrieben. Und es wird angenommen, dass es zum einen daher kommt, dass wenn wir auf die ketogene Ernährung umswitchen, wir unsere Glykogenspeicher leeren. Glykogenspeicher, also Glykogen ist die Speicherform von Glucose in unserem Körper. Und wenn wir keine Kohlenhydrate mehr zuführen, keine Glucose mehr zuführen, bauen wir diese Speicher nach und nach ab. Und Glykogen bindet viel Wasser. Das heißt, wenn wir die Speicher leeren, verlieren wir auch viel Wasser. Wir verlieren Elektrolyte und das führt dann zu Kopfschmerzen, zu Schwindel, zu Müdigkeit und diesen Symptomen eben. Gleichzeitig, wenn wir auf eine fettreiche Ernährung umsteigen, bekommt unser Gehirn auf einmal kaum noch Glucose aus der Nahrung. Und unser Gehirn nutzt gerne Glucose, um zu funktionieren. Und diese Umstellungsphase sorgt dann eben erstmal dafür, dass das Gehirn nicht mehr so die Energie produzieren kann wie vorher. Und das kann dann eben auch zu Kopfschmerzen führen. Deshalb wird in der Regel empfohlen, langsam in diese neue Ernährungsform einzusteigen. Also nicht von heute auf morgen Kohlenhydrate komplett streichen, sondern diese Umstellung eben langsam zu machen. Gleichzeitig kann es natürlich hilfreich sein, Elektrolyte einzunehmen, weil wie gesagt, wir verlieren viel Elektrolyte und viel Wasser. Viel Trinken ist wichtig. MCT-Öl kann helfen. Das hilft uns, Ketonkörper schneller zu produzieren, die dann für Energie genutzt werden können, damit wir uns dann auch nicht mehr so müde und schlapp fühlen. Und mir ist eine Studie bekannt, in der die Nährstoffe der Teilnehmer getestet wurden. Also es gab eine Keto-Gruppe und eine normale Gruppe, die sich normal ernährt haben. Und anfangs wurden die Nährstoffe getestet und am Ende, also nach 12 Wochen. Und es wurde herausgefunden, dass die Keto-Gruppe geringere B-Vitamine, weniger Vitamin C und weniger Calcium hatte. Also die wasserlöslichen Vitamine und Calcium. Wenn wir uns also auf die Ergebnisse dieser Studie stützen, könnte man sagen, es macht Sinn, B-Vitamine zu supplementieren, Vitamin C zu supplementieren und Calcium.
Ja. Genau. Das ist eigentlich auch spannend, weil eigentlich würde man ja annehmen, dass die B-Vitamine ausreichend vorhanden sind bei einer ketogenen Ernährung.
Ja, es kommt auch immer darauf an, wie bei jeder Ernährungsform, wie man sie macht. Also es gibt ja auch das sogenannte Dirty Keto, also dreckiges Keto. Das bezieht sich dann eben auf die Ernährungsweise, eine ketogene Ernährungsweise, die sich eben von vielen verarbeiteten Produkten auf viele verarbeitete Produkte stützt. Denn es gibt ja heute inzwischen sehr viele verschiedene Keto-Produkte, Keto-Riegel oder Keto-Cupcakes, was auch immer, Kuchen. Und man denkt dann, ah ja, das ist bestimmt gesund, aber letztendlich sind es trotzdem verarbeitete Lebensmittel. Und genau ist es ja auch so bei der veganen Ernährung. Man kann sie gut durchführen, gut supplementieren, viel Gemüse und viel Hülsenfrüchte für Protein essen. Oder wir essen die ganze Zeit Fertigprodukte und sagen, ja, wir sind vegan. Aber haben dann natürlich viel krassere Mängel, als wenn wir uns gut ernähren.
Weizenveganer.
Genau, da muss man auf jeden Fall aufpassen, wie man diese Ernährung durchführt.
Okay, ich habe gleich noch eine Frage für dich. Welches Supplement kann ich auf nüchternen Magen einnehmen?
Da würde ich auf jeden Fall sagen, die wir vertragen und die nicht zum Essen eingenommen werden sollen. Bedeutet, es gibt einige Nährstoffe, die fettlöslich sind, die deshalb zu einer Mahlzeit oder direkt vor einer Mahlzeit eingenommen werden sollten oder direkt nach einer Mahlzeit. Das sind dann die Vitamine A, D, E und K, Coenzym Q10, Q3 wollte ich schon sagen, Omega-3, Kurkuma. Es gibt sicher noch ein paar mehr, aber das sind jetzt die mir als erstes einfallen. Von den wasserlöslichen Nährstoffen, die müssen nicht mit Fett aufgenommen werden, aber es empfiehlt sich trotzdem, Vitamin C zu einer Mahlzeit einzunehmen, weil es eine Säure ist und es kann sonst den Verdauungstrakt reizen, vor allem bei empfindlichen Leuten. Alle anderen oder die meisten anderen, sage ich jetzt mal, können auch nüchtern eingenommen werden, wenn sie denn vertragen werden. Wenn ich jetzt wieder hochdosiertes Zink oder Eisen einnehme, nüchtern, geht es mir wahrscheinlich danach nicht so gut. Deshalb würde ich die wahrscheinlich auch tendenziell eher zum Essen einnehmen. Und wenn ich viele Nährstoffe auf einmal einnehme, also selbst wenn ich 2, 3 nüchtern ganz gut vertrage, aber ich jetzt auf einmal 7 einnehme auf einmal, kann es dann schon wieder zu viel sein. Also da muss man auch wieder individuell schauen. Jeder hat eine unterschiedliche Verträglichkeit, aber in der Regel schadet es bei den meisten nicht, sie dann auch zum Essen einzunehmen, wenn man sie sonst nicht verträgt. Okay, nächste Frage. Ich suche was für die Wechseljahre. Wie gehst du mit Patientinnen um, die in den Wechseljahren zu dir kommen? Welche Tests sind sinnvoll? Welche Beschwerden gibt es? Und welche Supplements bei welchen Beschwerden?
Okay. Also wenn jemand zu mir kommt mit Wechseljahrsbeschwerden, das können ja unterschiedliche Sachen sein. Also es kann zum Beispiel die klassische Hitzeballung sein, Schlafprobleme, Schleimhauttrockenheit, Brain Fog, Konzentrationsstörung, Nachtschweiß, aber auch Stimmungsveränderungen tatsächlich bis hin zur Depressivität auch. Da teste ich gerne Progesteron, natürlich Östradiol, Östron, die Östrogenmetaboliten, heißt die Stoffwechselprodukte, die Abbauprodukte des Östrogens, das ist ganz wichtig. Da gibt es nämlich welche, die sind sehr entzündlich und welche, die das nicht so sind. Da an der Stelle könnte man auch einen sogenannten Dutch-Test machen, das ist ein sehr großer Test. Ich teste DHEA und Testosteron und FSH. Wichtig ist auch zu bestimmen, okay, wie ist Vitamin D, Bor, Calcium, weil natürlich Frauen in der Menopause viel geneigter sind, Osteoporose zu entwickeln. Ich empfehle dann Isoflavone aus dem Rotklee vielleicht, was Phytoöstrogene sind. Man könnte Jamswurzel einnehmen, was Diosgenin enthält. Das ist ein progesteronähnlicher Stoff. Man könnte auf Tryptophan achten, auf die B-Vitamine fürs Nervensystem, für die Stimmung. Salbeiextrakt zum Beispiel gegen die Hitzewallungen. Alles aber natürlich abgestimmt, am besten mit einem Therapeuten. Wenn man eine Hormonersatztherapie macht, dann empfehle ich auch, das vom Arzt bestimmen zu lassen, also die ganzen Hormone, um das wirklich gezielter zu machen. Ich erlebe das oft, dass das einfach verschrieben wird und überhaupt nicht getestet wird. Ich empfehle das aber trotzdem testen zu lassen. Also man kann hier die Beschwerden auf jeden Fall lindern und die Frauen unterstützen, weil niemand muss irgendwie mit diesen starken Symptomen durch diese Zeit gehen. Genau. Ach so, was noch zu sagen ist, habe ich mir aufgeschrieben, es gibt bei Sunday auch diese Gut-für-Kategorie und dann geht man auf Frauengesundheit und Wechseljahre und findet dann entsprechend vielleicht ein paar dieser Produkte, die ich gerade genannt habe.
Genau. Aber da muss man natürlich auch wieder schauen, sind das jetzt genau die Produkte, die für meine Beschwerden die richtigen sind?
Ja, total. Ja. Und wie gesagt, individuelle Therapie eignet sich in der Regel besser. Gut, nächste Frage für dich. Wieso verwendet ihr Sonnenblumenöl in einigen eurer Vitamintropfen?
Ja, die Frage bekommen wir öfter mal. Ich denke, die Frage kommt daher, weil viele Leute Sonnenblumenöl meiden. Ich persönlich auch tatsächlich. Also ich benutze es nicht zum Kochen und ich habe es auch lieber nicht in meinen Supplements, weil es einen höheren Anteil an Omega-6-Fettsäuren hat, die proentzündlicher sind. Und bei uns ist es aber so, glücklicherweise, dass es sich um eine spezielle Züchtung der Sonnenblume handelt, die wenig Omega-6 enthält und dafür viel Omega-9. Also es ist ein sogenanntes High Oleic Sonnenblumenöl. Und das hat eine hohe Stabilität und deshalb ist es dahingehend unproblematisch. Und man findet es zum Beispiel in einigen Omega-3-Produkten in unserem Sortiment. Und selbst wenn es ein normales Sonnenblumenöl wäre mit dem normalen Gehalt an Omega-6, ist die Menge an Sonnenblumenöl in dem Produkt sowieso so gering, dass es kaum einen Einfluss auf unsere Omega-6-Spiegel hat. Und der Teil an Omega-3 in dem Produkt ist so viel höher, das fällt also kaum ins Gewicht. Aber wie gesagt, das ist ein High Oleic Sonnenblumenöl mit viel Omega-9, wenig Omega-6 und daher ist es eigentlich unproblematisch, was das angeht. Nächste Frage an dich. Wann nehme ich Eisen ein? Also da muss man jetzt überlegen, was gemeint ist. Der Einnahmezeitpunkt am Tag, also Tageszeit, oder wann brauche ich es? Vielleicht auch wieder, welche Tests sagen mir, dass ich Eisen brauche?
Ja, ich verstehe das auch so. Also wann? Ich würde sagen, die Tageszeit ist vielleicht weniger relevant. Wie du vorhin schon bemerkt hast, Eisen würde man jetzt nicht zusammen mit Kaffee oder Tee einnehmen oder mit hochdosiertem Zink und Magnesium. Hier kommt es aber wirklich auf die Dosis an. Es ist jetzt nicht so, dass du gar nichts davon aufnimmst. Solltest du das mal mit einem Tee kombiniert haben. Aber wenn ich das optimieren will, dann kann ich da natürlich drauf achten. Meinen Patienten empfehle ich, das Eisen tatsächlich immer mit Lactoferrin einzunehmen oder meistens, weil das einfach die Aufnahme besser macht und gleichzeitig auch sehr antientzündlich ist. Man muss ja bedenken, das Eisen ist teilweise nicht so gut verträglich oder kann auch zu oxidativem Stress führen. Deshalb ist die Kombination mit Lactoferrin, finde ich, ganz super. Und ich gebe Eisen tatsächlich nicht einfach so blind. Ich teste das immer. Wie du vielleicht schon erwartet hast.
Das
empfehle
erwarten,
ich aber auch anderen Leuten. Also ich würde nicht einfach blind jetzt Eisen einnehmen. Ja. Ich teste Ferritin, Eisen, Transferrin, Transferrinsättigung. Ich teste auch einen Entzündungswert dazu, weil durch Entzündung kann zum Beispiel das Ferritin verändert werden und ein kleines Blutbild. Das kann man tatsächlich einfach beim Hausarzt auch machen lassen.
Und du sagtest, du gibst gerne Eisen mit Lactoferrin. Zufälligerweise haben wir ein Kombipräparat, ein Eisenkomplex, wo auch Lactoferrin enthalten
Welch
ist.
Welch Zufall.
Praktisch, ja.
Ja, das macht es natürlich aber auch verträglicher, ne? Muss man auch dazu sagen, weil immer viele Eisenpräparate ja nicht so gut vertragen werden, vor allem, wenn man einen empfindlichen Darm hat. Okay, nächste Frage. Gibt es Nebenwirkungen? Ich schätze mal, das ist gemeint, okay, haben Nahrungsergänzungsmittel Nebenwirkungen?
Und ja.
Das kann natürlich passieren, ne?
Genau, wir haben es jetzt schon mehrfach angedeutet, also auf der einen Seite klar, wenn jemand allergisch auf etwas reagiert, es gibt natürlich auch Allergene in manchen Produkten, die sind dann immer gekennzeichnet, sowohl im Shop als auch auf dem Etikett. Das muss auch so gemacht werden. Aber es kann natürlich auch einfach individuelle Unverträglichkeiten geben. Wie wir schon erwähnt haben, Übelkeit, zum Beispiel bei Eisen, bei Zink. Wenn wir zu viel Magnesium auf einmal einnehmen oder zu viel Vitamin C, kann es zu Durchfall kommen. Deshalb, also bei diesen Produkten, Vitamin C und Magnesium, da kann es sich dann lohnen, die Dosis über den Tag zu verteilen. Das wird bei Magnesium generell empfohlen, morgens, mittags, abends vielleicht eine oder zwei Kapseln. Das macht es auf jeden Fall verträglicher. Und wie schon gesagt, bei Zink und Eisen oder anderen Mineralstoffen, die zu Übelkeit führen, kann es auch helfen, die Dosis zu reduzieren. Man kann auch mal eine Kapsel öffnen und nur die Hälfte des Pulvers auf einmal einnehmen und die andere Hälfte später. Das habe ich auch schon gemacht. Oder man nimmt es zum Essen ein. Das macht es auch nochmal verträglicher. Genau, also ja, es gibt Nebenwirkungen, die können sehr individuell sein. Jeder hat eine andere Verträglichkeit. Es gibt Produkte, die ich vielleicht super vertrage und bei denen du sofort Übelkeit kriegst, wer weiß. Und bei anderen sind es halt andere Produkte.
Ja, total.
Also sehr individuell.
Also so erlebe ich das auch in der Praxis tatsächlich. Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt so Sachen, die natürlich häufig sind, sowas wie Zink. Das würde ich jetzt niemals auf nüchtern Magen nehmen.
Ja, ich habe den Fehler auch schon mal gemacht und 50 Milligramm Zink auf einmal genommen.
Ja, das war ist nicht natürlich schön. Auch eine sehr hohe Dosis.
Ja, ne? Da war ich krank. Was mir noch einfällt, Vitamin B12, da ist eine bekannte Nebenwirkung, ist jetzt glaube ich nicht so häufig, aber was man immer mal hört, Akne oder Pickel.
Ja.
Da hattest du mir mal erzählt, dass eine Form da verträglicher ist als die anderen. Also
genau.
Es gibt ja, bei uns gibt es Methylcobalamin, Adenosylcobalamin und Hydroxycobalamin. Wir haben es auch alles als Komplex, aber wir haben sie auch einzeln. Und wenn jetzt jemand auf einen Komplex zum Beispiel mit Pickeln reagiert, gibt es da eine Form, die vielleicht besser wäre?
Ja,
aus deiner Erfahrung?
Also ich empfehle dann Hydroxycobalamin. Manche bekommen Pickel, wenn sie diese aktiven Formen nicht vertragen, dann empfehle ich Hydroxycobalamin tatsächlich. Ist gut verträglich.
Kann ich Selen und Kupfer dauerhaft einnehmen?
Da würde ich ganz klar sagen, nein. Also Selen ist schon richtig. Deutschland ist ein Selenmangelgebiet. In der Regel sind die Leute sehr unterversorgt, aber jeder Mineralstoff, den ich nehme, den kann ich potenziell überdosieren. Kupfertoxizität ist wirklich kein Spaß. Ich würde das nicht dauerhaft einnehmen. Und Selen kann überdosiert auch zu Symptomatiken führen, sowas wie Haarausfall zum Beispiel. Deshalb würde ich sagen, nein. Also ich würde das nicht dauerhaft einnehmen, beziehungsweise wenn ich das dauerhaft einnehme, dann wirklich in Dosierungen, die mich nicht in eine Überdosis treiben. Generell sagt man ja man soll die Nahrungsergänzungsmittel so ein bisschen pulsieren. Es soll nicht das Goal sein, irgendwas immer einzunehmen. Klar, manche Sachen sind einfach nötig, vor allem, wenn ich Symptomatiken habe. Aber bei dieser Frage Selen und Kupfer nicht dauerhaft einnehmen, wirklich mal einen Test machen und schauen, ist es zu viel, zu wenig? Und dann gucke ich, ob ich das wirklich brauche. Okay, jetzt eine Frage, die mich auch sehr interessiert, nämlich die Unterschiede in den Eiweißpulvern. Das werde ich auch häufig gefragt. Was unterscheidet Sunday Eiweißpulver von den herkömmlichen Produkten? Und es gibt ja total viele verschiedene. Was sind die Unterschiede?
Ja, gute Frage. Also wir haben tatsächlich sehr viele Eiweißpulver im Shop. Ich glaube, es sind über 30 inzwischen.
Wow.
Ja. grobe Kategorien könnte man jetzt sagen. Wir haben vegane Eiweißpulver. Da haben wir die aus drei verschiedenen veganen Quellen. Das ist, glaube ich, Fava, Erbse und Sonnenblume. Dann haben wir noch eins aus 7 Quellen. Fava, Erbse, Sonnenblume, Karob, Hafer, kriege ich jetzt alle zusammen, Reis und Hanf, glaube ich. Und die decken dann natürlich das ganze Aminosäurespektrum ab, was wir brauchen. Auf der anderen Seite haben wir die tierischen Eiweißpulver, die Whey-Pulver. Und da können wir unterscheiden zwischen Whey-Konzentrat, das hat, glaube ich, 76% Protein, und auch vergleichsweise hohe Mengen an Fett und Laktose. Also für Leute, die laktoseintolerant sind, die sollten nicht das Konzentrat nehmen. Dann haben wir Whey-Isolat, das hat noch einen höheren Anteil an Protein, um die 86%, hat etwas weniger Laktose und etwas weniger Fett. Dann haben wir eine Mischung aus Konzentrat und Isolat, das Iso-C, das liegt dann also zwischen den beiden. Und wir haben Clear Whey, das hat kaum Laktose, hat zwischen 84% und 88% Protein und auch wenig Fett, also es schmeckt ein bisschen wässriger, es ist nicht so cremig wie die anderen, weil es halt weniger Fett hat. Dann haben wir viele verschiedene Geschmacksrichtungen, wir süßen nur mit Stevia oder mit Tagatose, einem funktionellen Zucker, oder gar nicht. Ich persönlich bin ehrlich gesagt kein Fan von Süßstoffen, auch nicht Stevia, also Tagatose finde ich okay noch vom Geschmack, jetzt geht es mir nur um den Geschmack. Ich mag am liebsten neutrale Eiweißpulver. Ich mag das Bio-Whey-neutral. Ich mische mir das immer in Shakes, wo dann andere Geschmacksstoffe drin sind, ob Beeren oder Banane. Daher kriege ich meinen Geschmack. Aber den Schoko-Flavor habe ich auch schon probiert, finde ich auch lecker. Ja, aber da ist jeder ist anders. Also ich habe auch Freunde, die lieben diese süßen, künstlichen Proteinpulver. Kann ich nicht nachvollziehen.
Nee. Kann ich auch nicht haben und viele vertragen das ja auch nicht tatsächlich.
Ja, da ist halt ein Haufen drin, ein Haufen Zusatzstoffe sind da drin und Farbstoffe und das will man nicht. Dann haben wir auch noch in vereinzelten Pulvern Enzyme, proteolytische Enzyme, Bromelain und Papain, die helfen, die Bioverfügbarkeit noch mehr zu erhöhen und die Verträglichkeit noch zu erhöhen. Und ja, also wie gesagt, wir haben ein sehr breites Spektrum, damit für jeden wirklich was dabei ist. Also viele Anbieter haben 1, 2, vielleicht 3 Proteinpulver, wir haben 30 plus. Also ich denke, für jeden sollte was dabei sein.
Das glaube ich auch.
Gut, ich habe eine Dreierfrage für dich. Also, es geht um Omega-3 und das sind 3 verschiedene Fragen. Gibt es ein veganes Omega-3? Habt ihr Omega-3 für Kinder? Und warum enthält das neue Omega-3 Kids, das ist ja schon die Antwort für die zweite Frage tatsächlich, warum enthält das neue Omega-3 Kids kein EPA? Fangen wir nochmal von vorne an. Gibt es veganes Omega-3?
Ja, es gibt veganes Omega-3 und es ist in der Regel häufig aus Algen gefertigt. Ne?
Genau. Ich glaube, wir haben auch nur veganes Omega-3 im Shop tatsächlich. Dann habt ihr Omega-3 für Kinder?
Ja. Es gibt die Omega-3 Pearls, die kleinen, und die sind geeignet für Kinder tatsächlich. Die haben 200 DHA, wenn ich richtig gehe, und vor allem DHA, weil das für die kindliche Gehirnentwicklung total wichtig ist. Mhm. Genau, das wäre dann schon die Antwort der Frage.
Ja, das war's schon.
Weiter geht's. Eine kurze Frage. Ah, okay. Eure Labels gehen sehr schwer von den Gläsern abzumachen. Gibt es Alternativen?
Naja, Alternativen wären unsere Produkte, die nicht in Gläsern sind. Wir haben auch diese Beutel zum einen. Aber natürlich wollen viele die Gläser auch weiterverwenden. Ich auch. Also ich habe einen Haufen Sunday-Gläser zu Hause inzwischen. Da kann man heißes Wasser kochen, das Wasser in das Glas kippen, eine Minute stehen lassen, das Etikett abziehen, dann Öl auf einen Schwamm oder ein Tuch geben, zum Beispiel Olivenöl, dann die Klebereste abrubbeln und dann nochmal mit Spülmittel das Öl abwischen und schon hat man ein wunderschönes, sauberes Glas. So, welches Magnesium kann bei Adenomyose, Endometriose oder PMS helfen?
Ja, also da sind wir natürlich wieder in so einem Bereich, was ich natürlich eigentlich hier nicht beantworten darf. Aber ich kann so im Generellen sagen, das sind ja alles, sag ich mal, Erkrankungen, die mit zum Beispiel Krämpfen einhergehen. Da kann Magnesiumcitrat hilfreich sein. Dann vielleicht eine gewisse Stimmungsveränderung vor der Periode, Reizbarkeit oder auch ein sehr stimuliertes Nervensystem oder beanspruchtes Nervensystem. Und da kann zum Beispiel Magnesiumglycinat oder Magnesiumtaurat ganz hilfreich sein. Ich glaube, es gibt aber auch auf der Website tatsächlich ein Magnesium-Sheet, ne? Und es gibt auch ein E-Book zu den Magnesiumformen. Genau. Wenn man sich da stärker dafür interessiert, empfehle ich da wirklich mal nachzulesen. Das ist super spannend. Okay, jetzt habe ich wieder eine für dich. okay, nochmal Magnesium. Welches Magnesium ist am besten und was ist in Kombi-Magnesium-Produkten drin?
Ja, also das beste Magnesium gibt es nicht. Kurz gesagt. Es kommt drauf an. Also Magnesium liegt immer an einen Bindungspartner gebunden vor. Zum Beispiel an Glycin, die Aminosäure Glycin, das wäre Magnesiumglycinat, an Citrat, Magnesiumcitrat, Oxid und so weiter, Taurat. Und all diese Formen werden unterschiedlich gut vom Körper aufgenommen und wirken an unterschiedlicher Stelle im Körper, sage ich mal. Deshalb, je nachdem, wofür man das Magnesium supplementiert, kann das eine oder andere besser geeignet sein. Du hast eben schon erwähnt, Citrat bei Krämpfen. Citrat wird aber auch bei Verstopfungen gerne empfohlen, genauso wie Oxid. Viele sagen ja, Oxid ist schlimm und schlecht und sollte man nicht nehmen. Kommt drauf an. Wenn ich Verstopfung habe, dann ist Oxid wahrscheinlich die beste Wahl. Dann fürs Nervensystem auch Magnesiumtaurat oder Glycinat. Wir hatten Magnesiumtreonat erwähnt, was wir auch jetzt relativ neu im Shop haben, was die gehirngängigste Form von Magnesium ist. Die kann tatsächlich den Schlaf verbessern. Da gibt es auch spannende Studien, dass es die Tiefschlafphase verlängert, die Einschlafzeit verkürzt und die Stimmung am Morgen. Da kommen wir wieder zurück zur Frage was macht man bei 10 Wochen altem Baby und Schlafmangel? Es kann die Stimmung verbessern, wenn ich es einnehme morgens. Also ja, es gibt nicht das beste Magnesium. Wenn man ein spezifisches Ziel hat, kann man die entsprechende Form wählen. Wir haben, wie gesagt, ein tolles E-Book. Da haben wir eine schöne Tabelle, wo diese Formen nochmal aufgelistet werden und die jeweiligen Funktionen und die Bioverfügbarkeit. Und wenn ich einfach allgemein eine Magnesium-Ergänzung möchte, weil ich einen Magnesiummangel habe und jetzt kein spezifisches Ziel, würde ich einen Magnesiumkomplex empfehlen. Und hier haben wir 3 verschiedene, weil einer natürlich nicht ausreicht. Wir haben einen mit 4 Formen, einen mit 9 Formen und einen mit 11 Formen. Und genau, also ich bin tatsächlich Fan von dem 9er. Ja. Da finde ich, sind für mich die wichtigsten Formen mit drin. Aber da kann jeder auch nochmal selber schauen, okay, vielleicht ist die 4er-Kombination besser geeignet für ihn oder sie oder eben doch der 11er-Komplex. Mhm. Also genau. Nächste Frage an dich. Kann man roten Reis mit Monacolin mit Cholesterin-Blutfette-Regulat ergänzen? Also das sind 2 Produkte, die wir haben. Roter Reis mit Monacolin ist das eine Produkt und Cholesterin-Blutfette-Regulat ist das andere Produkt. Gut, nächste Frage an dich. Kann man roten Reis mit Monacolin mit Cholesterin-Blutfette-Regulat ergänzen? Also das sind 2 Produkte, die wir im Shop haben. Das eine ist roter Reis mit Monacolin und das andere ist das Cholesterin-Blutfette-Regulat.
Genau. Also wie der Name das schon sagt, das sind 2 Präparate, die das Cholesterin positiv beeinflussen sollen. Man kann die kombinieren, man sollte das allerdings nur machen unter ärztlicher Aufsicht, unter Therapie eines Therapeuten.
Ja, macht Sinn.
Okay, nächste Frage. Kann man Fertil-F-Kinderwunsch auch während der Schwangerschaft einnehmen?
Ja, also wie auch hier der Name, der deutet schon darauf hin, wofür es ist. Also Fertil-F-Kinderwunsch wird in der Regel vor der Schwangerschaft eingenommen. Da haben wir tatsächlich 2 Präparate, einmal Fertil-F-Kinderwunsch und Fertil-F-Kinderwunsch Premium. Das normale Fertil-F-Kinderwunsch enthält B-Vitamine, Jod, Omega-3, ich glaube Vitamin C, vielleicht noch ein paar andere Vitamine. Das kann auch während der Schwangerschaft eingenommen werden. Da sind keine bedenklichen Inhaltsstoffe drin, also bedenklich in der Schwangerschaft. Wir machen generell keine bedenklichen Inhaltsstoffe in unsere Produkte, aber in der Schwangerschaft ist eben nicht alles geeignet. Das Fertil-F Premium hingegen ist höher dosiert und enthält einige Pflanzenstoffe. Und wie wir vorhin auch schon gesagt haben zu den Adaptogenen, in der Schwangerschaft und Stillzeit sind gewisse Pflanzenstoffe nicht empfohlen, weil es dazu einfach noch keine Studien gibt oder nicht ausreichende Studien gibt. Und das ist jetzt bei dem Fertil-F Premium der Fall. Da würden wir das nicht in der Schwangerschaft empfehlen. Da ist, glaube ich, Shatavari drin, Rhodiola, vielleicht auch Ashwagandha, da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber da lieber nicht. Nächste Frage. Könnt ihr Ärzte und oder Labore für Labordiagnostik empfehlen?
Also da würde ich sagen, einfach mal im Internet schauen. Vielleicht googeln Arzt oder Heilpraktiker für funktionelle Medizin. Die testen in der Regel sehr viel und sehr gerne. Und was die Labore angeht, also ich arbeite mit vielen Laboren, aber so bekannte Labore in Deutschland sind zum Beispiel BioVis, Labor Ganz Immun oder IMD Berlin. Die machen wirklich ganz, ganz viel Mikronährstoffuntersuchungen, auch spezielle Immundiagnostik. Und in der Regel arbeiten diese Art von Therapeuten mit den Laboren zusammen. Okay, jetzt noch einmal eine Frage an dich zu Kreatin. Das hast du ja vorhin schon erläutert. Kann man Kreatin in warmem Wasser ohne Wirkverlust auflösen?
Ja.
Gut. Halten wir es kurz.
Ja. Danke für die Antwort.
Gut. Wann nimmt man Cycle Balance und wann Menobalance?
Hier ist es so, dass der Name tatsächlich schon so ein bisschen darauf hin verweisen soll. Cycle Balance soll den Zyklus balancieren, heißt, das ist für Frauen, die noch menstruieren. Und Menobalance ist dann für Frauen, die in die Wechseljahre kommen, für die Perimenopause, aber auch Menopause geeignet. Nächste Frage. Wird es für die Kofaktoren des Coimbra-Protokolls ein Multisupplement geben?
Also das Coimbra-Protokoll ist ja ein Hochdosis-Vitamin-D-Protokoll für Multiple Sklerose. Und da werden dann natürlich, wenn wir hochdosiertes Vitamin D einnehmen, brauchen wir natürlich auch die entsprechenden Kofaktoren. Dazu gehören Magnesium, Vitamin A. Beim Coimbra-Protokoll ist es, glaube ich, auch Vitamin B2, Zink. Also bisher planen wir das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt spezifisch für diesen Anwendungsfall ein Multi rausbringen werden. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, da die entsprechenden Kofaktoren zu ergänzen. Ja. Welche Nahrungsergänzungsmittel sind gut, um das Lymphsystem und die Niere zu unterstützen?
Da sind wir ja wieder beim Thema Detox. Das sind ja Ausleitungsorgane. Dafür gibt es diese tollen Phytoactivate-Tees, einmal fürs Lymphsystem, mit Steinklee, mit Banchergrüntee auch. Was ist noch drin? Brennnessel, Birkenblätter. Hier kann man aber auch gucken, dass man vielleicht Wechselduschen macht, dass man sich sportlich betätigt, Massagen macht, Lymphdrainage. Für die Niere gibt es auch diesen Phytoactivate-Nierentee. Mhm. Heißt der dann N, glaube ich?
Ja, ich glaube N, ja.
Da ist Liebstöckel drin. Was haben wir noch? Petersilienkraut, Wacholder, Birkenblätter etc. Omega-3 ist auch tatsächlich gut für die Niere. Ja, das sind so Sachen, die man machen kann, die man im Shop findet. Was ist das Beste für die Sehkraft?
Also, wenn wir unsere Augen unterstützen wollen, da fällt mir als erstes natürlich Vitamin A ein und die Carotinoide, also Beta-Carotin, Astaxanthin, Zeaxanthin, Lutein, aber auch Antioxidantien sind sehr wichtig. Also Q10 beispielsweise, Vitamin C, Vitamin E, Alpha-Liponsäure, Quercetin. Wir haben natürlich auch in der Gut für Kategorie haben wir auch Augen und Ohren, eine Augen- und Ohren-Kategorie und dort findet man dann auch nochmal entsprechende Supplements. Aber sollte man Probleme mit den Augen haben, würde ich jetzt auch wieder nicht blind supplementieren, sondern mal zum Arzt gehen, schauen, hey, wie sieht's aus, was ist genau mein Problem, was fehlt mir vielleicht und was sollte ich dann ergänzen. Was kann ich gegen schlechten Atem machen? Mein Verdacht ist bei Helicobacter.
Das kann tatsächlich sein, dass das ein Helicobacter ist, muss unbedingt abgeklärt werden. Es können auch Mandelsteine sein, andere Infektionen oder eine Dysbiose im Darm tatsächlich oder auch im Mundbereich. Es gibt ja so probiotische Zahncreme, es gibt Mundduschen, Zahnseide, Ölziehen kann man machen. Aber hier würde ich auf jeden Fall erstmal Abklärung schaffen.
Okay, dann kommen wir jetzt schon direkt zur letzten Frage. Schaden Nahrungsergänzungsmittel einer bioidentischen Hormontherapie?
Nein. Tun sie nicht, sollten aber mit dem Arzt abgestimmt werden, können tatsächlich helfen, diese Hormone gut zu entgiften, können die Wirksamkeit verbessern, können Menge ausgleichen. Also hier würde ich ganz klar sagen, das kann helfen, aber ich würde es nicht einfach blind machen, sondern wirklich mit dem Therapeuten abstimmen, wie immer.
Super, das war dann jetzt schon die letzte Frage. Fazit dieser Episode, immer testen und dann supplementieren. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und eure Fragen wurden genügend beantwortet und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, hat mich gefreut.
Ebenso.